In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 10. Januar 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Naturschutztage am Bodensee, BUND und NABU auf der größten Fortbildungs- und Vernetzungstreffen für Natur- und Umweltschutz im deutschsprachigen Raum. Dieser ist zu Ende. Nach 4 Tagen ziehen beide Institutionen eine positive Bilanz, tankten Kraft und holten sich Anregungen für 2019. Radio Dreieckland im Gespräch mit Dr. Brigitte Dahlbender, BUND-Landesvorsitzende Baden-Württemberg. Freiheitsfeindliche Entwicklung, außer Kontrolle gegen neue Polizeigesetze. Baden-Württemberg hat sich aktuell schon das schärfste Polizeigesetz zugelegt. Als es Ende 2017 massiv verschärft wurde, gab es aber anders als in Bayern keine größeren Proteste. Jetzt möchte CDU-Innenminister Strobel noch weiter verschärfen. Dagegen wehren sich Aktivisten. Radio Dreieckland sprach mit 2 Aktivisten der Warm anziehen gegen Repression-Kampagne, die zu einer Demonstration am 12. Januar in Freiburg aufrufen. Nach Verkehrsabgabe, Kretschmann lässt prüfen. Der Ideenvorrat für den Verkehr zu bändigen ist groß. Kretschmann holt nun ein altes Instrument aus der Kiste, die Nahverkehrsabgabe für alle Autofahrer, die nach Stuttgart in die Stadt wollen. Ein Gedanke, der für den VCD-Vorsitzenden Matthias Lieb einiges für sich hat. Doch zunächst zu den Nachrichten. AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg sitzt auf einem Scherbenhaufen. Nur 8 von 20 AfD-Abgeordneten stehen hinter ihrer Fraktionsführung. Die Fraktionsvorsitzenden Emil Setze und Dr. Rainer Bodeswa sind zurückgetreten, so das Ergebnis der 3-tägigen Klausurtagung in der AfD in Bad Mergentheim. Ein von Neckar-Ulmer Abgeordneten Carola Wolle eingereichter Misstrauensantrag gegen den gesamten 5-köpfigen Fraktionsvorstand verfehlte die erforderliche 2-Drittel-Mehrheit. AfD-Fraktionsvorsitzender Bernd Gögel konnte sich daher halten. Klar ist aber, dass von 20 Abgeordneten 12 gegen den Fraktionsvorstand votierten. Die beiden zurückgetretenen Fraktionsvize Emil Setze und Dr. Rainer Bodeswa drängen auf Neuwahlen des Fraktionsvorstandes, da nach diesem Votum am Montag der Fraktionsvorstand der AfD keine Legitimation mehr hat. Hintergründe des Aufstandes scheinen Parteiausschlussverfahren zu sein, gegen die der völkisch-nationale Parteiflügel mobilisiert. Studiengebühren strecken Studierende aus Afrika ab. Die in Baden-Württemberg geltenden Studiengebühren für ausländische Studierende werden von der oppositionellen SPD, auch die Bauermaut genannt, wirken. Wissenschaftsministerin Theresa Bauer, Grüne, will genauere und belastbarere Zahlen jedoch zur Verärgerung der Opposition erst im Frühjahr vorlegen. Die jetzigen Daten, Beobachtungen und Vermutungen, Nico Weinmann, der hochschulpolitische Sprecher der FDP: Die Hochschulen erleben vielerorts einen Rückgang an ausländischen Studierenden und sehen ihre Internationalisierungsbemühungen konterkariert. Als Beispiel nennt der FDP-Mann Heilbronn. In anderen Bundesländern ohne Gebühren steigen die Zahlen der ausländischen Studierenden an. Eine Anfrage der SPD-Fraktion an das Wissenschaftsministerium ergab, dass für das laufende Wintersemester 2017/18 zwar 14.500 Studierende aus Nicht-EU-Staaten für baden-württembergische Hochschulen eine Zulassung bekommen hätten, aber sich nur 1/3 tatsächlich eingeschrieben habe. Doch die Situation ist komplex und von Studiengang zu Studiengang unterschiedlich. Musikhochschulen leiden nach Angaben aus Hochschulkreisen nicht unter den Gebühren. Dort steigen eher die Bewerberzahlen. Auch bei Interessenten aus China und Russland werde ein Studiengang eher attraktiver, wenn er etwas koste, vermuten Hochschulexperten. Anders bei Studierenden aus Afrika. Vor Einführung der Gebühren 2016 kamen demnach 150 Studienanfänger in Karlsruhe aus Afrika. Ein Jahr später, im Jahr Herbst 2017, als sie 1.500 € pro Semester bezahlen mussten, waren es nur noch 22 Anfänger. Auch wenn die Zahlen noch nicht offiziell sind, setzt sich laut Beobachtung der Studierendenschaft der Trend bei afrikanischen Studierenden fort. 5 Meter Natur mehr an Gewässern. Seit 1. Januar 2019 ist an Gewässern ein 5 Meter breiter Streifen stark geschützt. Dort darf nicht mehr Landwirtschaft getrieben werden. Erlaubt sind künftig beispielsweise noch Wildblumen auszusehen, heimische Gehölze wie Erle, Pappel und Weiden anzupflanzen oder die Fläche als ungedüngtes Grünland zu nutzen. Auf diese Weise kann eine natürliche Vegetation entstehen, die Wasser und Boden schützt. Mit dem Gewässerrandstreifen soll verhindert werden, dass schädliche Einträge aus der Landwirtschaft wie Gülle und Pestizide in die Oberflächengewässer gelangen können. Der NABU begrüßt diese Regelung. Jochen Gödige, Landwirtschaftsreferent beim NABU Baden-Württemberg, mahnt jedoch an, es ist wichtig, dass die zuständigen Landesämter stichprobenartig kontrollieren, ob sich die Landwirtschaftsbetriebe an die gesetzlichen Vorgaben halten. Nur dann kann damit gerechnet werden, dass die Gewässerränder auch tatsächlich 5 Meter breit sind und nicht einfach mit untergepflügt werden. Naturschutztage am Bodensee. BUND und NABU ziehen da eine Erfolgsbilanz. 1100 Gäste besuchten rund 50 Veranstaltungen. Das ist jede Menge Programm, das abgearbeitet worden ist. Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Brigitte Dahlbender vom BUND, der Landesvorsitzende aus Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Morgen.
Eine Erfolgsbilanz, das ist natürlich wunderschön. Was ist denn erfolgreich hier im letzten Jahr bzw. in den letzten Jahren gelaufen? Sondern diese Veranstaltung findet ja jetzt schon seit einigen Jahren statt. Und vor allen Dingen 1100 Gäste, das sind eine ganze Menge Leute, die eben daran teilgenommen haben.
Ja, die Erfolgsbilanz besteht vor allen Dingen darin, dass das eine Veranstaltung ist, wo Naturschützer aus dem ganzen Land sich vernetzen können, sich treffen können, sich gegenseitig bestärken können und vor allen Dingen Fortbildung genießen und erfahren können. Und das tun sie reichhaltig und das stärkt die Arbeit vor Ort. Also ein Teil des Erfolges ist die Bestärkung der Aktiven vor Ort, die dann in den ca. 500 Ortsgruppen von BUND und NABU ihr Wissen einsetzen zum Schutz von Natur und Umwelt. Und da erreichen und bewirken sie vieles.
Das ist eine Veranstaltung, das heißt eine Fortbildung, ein Treffen für den gesamten deutschsprachigen Raum, der natürlich auch über Baden-Württemberg hinausgeht, sprich Deutschland, natürlich auch Österreich, natürlich auch Tirol, Südtirol. Ja. Und da war hier ein Highlight an dem Vortrag von Ulrich Veit, Bürgermeister der pestizidfreien Kommune Mals aus Südtirol. Und das ist ganz interessant. Der hat in einer Abstimmung dafür gesorgt, dass die Bevölkerung, die Einwohnerinnen und Einwohner seiner Gemeinde für pestizidfrei erklärten. Oder was hat er da genau gemacht in seiner Gemeinde?
Ja, er hat dafür geworben, dass die Gemeinde pestizidfrei wirtschaftet, weil er hat sich in den Nachbarkommunen umgeguckt und hat geschaut, was dort durch Intensivkulturen, intensiven Obstanbau, ähnlich wie am Bodensee, an Landschaft zerstört wurde, an Lebensräumen und hat gesagt, das ist nicht unsere Zukunft. Unsere Zukunft liegt in der pestizidfreien Landwirtschaft, in der ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft und in der regionalen Produktion. Und da hat die Bevölkerung, die das genauso gesehen hat, mitgemacht. Und es ist ein sehr mutiger Mann, der sich natürlich auch damit gegen die großen, starken Bauernverbände, gegen andere Landräte und Bürgermeister gestellt hat. Aber die Bevölkerung dort vermochte er und natürlich die, die sich aktiviert haben, das macht man ja nie alleine, so zu begeistern, dass sie mit einer unglaublichen Mehrheit für die pestizidfreie Landwirtschaft gestimmt haben und die das jetzt in vielen Aktionen ganz hervorragend leben und umsetzen. Ein mutiger Mann mit mutigen Mitstreitern und kreativen Mitstreitern und er sollte ein Vorbild sein für viele Bürgermeister auch bei uns im Land, vor allen Dingen in den Kommunen, im ländlichen Raum, in den Bereichen der Biosphärengebiete, die dort unendlich viel bewegen könnten.
Das ist meine Frage. Das heißt, kann der Bürgermeister das denn überhaupt, das heißt, das entsprechende Oberhaupt einer Stadt, einer Kommune, kann der das? Ich meine, wir reden hier über Italien, das heißt, deutschsprachigen Teil oder einen Teil, ja, deutschsprachigen Teil Italiens, das ist Südtirol. Und Italien ist natürlich eine Geschichte für sich, wie, ja, die Gesetzgebung da ist. Wir könnten aber auch direkt über Baden-Württemberg reden, ja, das über die direkte Demokratie, ja, beziehungsweise über das, was ein Bürgermeister in einer baden-württembergischen Kommune direkt machen kann. Kann er sich pestizidfrei bewegen? Kann er seinen Bauern vorschreiben, ihr dürft keine Pestizide mehr benutzen, wenn er zum Beispiel dann irgendwie das Volk darüber abstimmen lässt?
Das ist sicherlich eine rechtlich schwierige Frage. Das würde wahrscheinlich auch in Baden-Württemberg zu klären sein am Einzelfall, wenn es denn mal eine Kommune macht. Aber die Kommune hat weitreichende Möglichkeiten. Auch in Italien, in Südtirol ist es jetzt gerade in der Endphase. Es wird im Frühjahr entschieden gerichtlich, weil natürlich Bauern geklagt haben. Das ist logisch, das war auch zu erwarten. Er ist guten Mutes, er kriegt es durch. Aber das muss man jetzt abwarten. Die Kommune will auf jeden Fall weitermachen in der Pestizidfreiheit. Und da muss man gucken, ob es da auch Ausnahmen gibt, ob es da andere Möglichkeiten gibt. Also ganz rechtsfest ist es 100% noch nicht, obwohl der Überzeugung ist, das kann er. Ich bin mir da in Deutschland auch ziemlich sicher, dass diese Wege beschritten werden können. Aber das muss man letztendlich rechtlich klären.
Naja, Kretschmann ist ja gerade vorgeprescht mit der sogenannten, nein, nicht City-Maut, aber mit der Verkehrsabgabe, wo er auch versucht, in Stuttgart zu prüfen, ob eine Gemeinde überhaupt hingehen kann und so eine Verkehrsabgabe für die, ja, Gemeinde praktisch erheben, ja, kann. Das sind alles Beispiele, wie man, genau, versucht, hier voranzukommen. Aber wo man noch nicht so ganz sicher ist bei dieser ganzen Sache. Eine andere Sache ist ganz, ganz sicher, das heißt, hoffe ich mal zumindest, dass Deutschland am 26. Mai 2019 noch bei der Europawahl dabei sein wird, im Gegensatz zu anderen unsicheren Kandidaten. Die Europawahl ist ja was ganz Besonderes gewesen, ja, bei Ihnen. Das heißt, außer der Kommunalwahl, die natürlich auch am 26. Mai stattfindet, das heißt, der ganze Einfluss, der Europa auf den Umweltschutz hat. Genau. Wo hat Europa einen Einfluss auf den Umweltschutz?
Europa hat Einfluss, zum Beispiel die Wasserrahmenrichtlinie, ob unsere Gewässer in Zukunft in einem guten ökologischen Zustand sind, möglichst frei von Einträgen von Pestiziden, Antibiotika und anderen Stoffen und durchgängig sind. Das ist bestimmt durch EU-Gesetzgebung der Wasserrahmenrichtlinie, die wir jetzt bis 2027 umsetzen müssen, aber Deutschland wie auch viele andere Länder nachlässig hinterherhinken. Es ist Natura 2000, die Ausweisung der Natura 2000-Gebiete, um ein Netzwerk von Lebensräumen zu schaffen zur Sicherung der Biodiversität. Es ist aber auch die Feinstaubrichtlinie, die Richtlinie zur Minderung des CO2-Ausstoßes bei PKWs. Das alles sind Richtlinien, Vereinbarungen, die alle Mitgliedstaaten auf EU-Ebene treffen und die in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Und so kommt es, dass über 80% aller unserer Umwelt- und Naturschutzgesetzgebung zurückzuführen ist und abhängig ist von der EU-Gesetzgebung.
Das sind aber dann Gesetze, die man im Prinzip auch selber hätte machen müssen oder machen sollen, weil es bringt ja irgendwo langfristig gesehen einen Vorteil, wenn man, ja, die Umwelt schützt, weil wir leben ja in eben dieser Umwelt und müssen sie dann irgendwo ertragen. Auf der anderen Seite, die Europäische Union gilt ja immer als diese Ordnungswutgeschichte, dass die eine Regel nach der anderen erlässt. Das heißt, wenn das eigene Parlament zu schwach dazu ist, lässt es das EU-Parlament bzw. die EU erledigen. Sehen Sie das auch so? Das heißt, oder ja.
Na, das ist zu kleinteilig gedacht. Ich denke, die Aufgabe der EU ist es, und so versteht sie sich auch, versuchen europaweit Regeln zu finden, die für eine Annäherung im Umwelt- und Naturschutz auch führt. Das macht ja keinen Sinn, wenn ein Land für sich ganz tolle Naturschutzmaßstäbe beschließt, aber im Nachbarland oder drei Ecken weiter wird alles zerstört. Und da ist es das Anliegen der EU, auch in diesem Bereich alle Staaten der EU dazu zu bringen, bestimmte Standards anzuerkennen und umzusetzen, um eben ein möglichst hohes Maß an Umweltschutz und Naturschutz und Erhalt der Biodiversität zu erreichen. Und insofern finde ich das eine durchaus notwendige Gesetzgebung im Sinne von einer Weiterentwicklung ganz Europas.
Stimmt, aber dann hat eben die EU den schwarzen Peter, sprich die ist böse und hat das Gesetz erlassen und wir wollten ja eigentlich gar nicht. Oder anders ausgedrückt nochmal, beim Feinstaub ist es ja so, dass die deutschen Städte dazu gezwungen werden, diese Verordnung letztendlich einzuhalten.
Und ja, aber alle Länder haben mitgestimmt, auch Deutschland hat damals mitgestimmt. Also es wird ja keine Richtlinie auf EU-Ebene erlassen, bei der nicht über Parlament und Ministerrat ja alle Nationalstaaten zugestimmt haben, gerade in diesen umfassenden Bereichen. Und es wird nichts anderes verlangt, als dass die einzelnen Nationalstaaten das umsetzen und das zu einem Erfolg führen, was sie selbst auf EU-Ebene mitbeschlossen haben. Und insofern finde ich diese Argumentation eigentlich immer nicht ganz richtig, sondern eher eine Drückebergerei der einzelnen Nationalstaaten, auch unserer Bundesregierung, um dann die Verantwortlichkeit auf EU-Ebene abzuschieben, wo sie selbst gefordert wären und sind, konsequent umzusetzen, was sie selbst mitbeschlossen haben.
Dann ist es auch für Sie ganz selbstverständlich, dass Sie aufrufen, an der Wahl am 26. Mai 2019 aktiv teilzunehmen, sprich die Stimme abzugeben, sowohl auf EU als auch auf kommunaler Ebene.
Ja, natürlich, weil so wie die EU die Richtlinien erlässt, sind die Kommunen ein unglaublich wichtiges, das stärkste Element, denn letztendlich in den Kommunen, von Pestizidfreiheit über Klimaschutz bis nachhaltigen Verkehr und vieles andere mehr, wird ja das umgesetzt, ja, was dann zum Erfolg führen kann und muss. Und so sind die beiden Wahlen enorm wichtig, denn darüber entscheiden wir, wer die Politik auf EU-Ebene und kommunaler Ebene bestimmt.
Ich danke der Dr. Brigitte Dahlbender, BUND-Landesvorsitzende Baden-Württemberg, für dieses Gespräch. Merci.
Warum die Demonstration außer Kontrolle gegen neue Polizeigesetze?
Tja, sagen wir mal so, es ist nie zu spät, sich dennoch zu wehren. Wie du schon sagtest, vor 14 Monaten wurde ja ein neues Polizeigesetz eingeführt, was sehr, sehr scharf ist, was sehr, sehr hart ist, was den Polizistinnen viele, viele neue Befugnisse gibt. Und ja, das soll, wie du schon sagtest, auch verschärft werden weiterhin. Dann gibt es einige Punkte, die wir sehr kritisierenswürdig finden und das ist der Grund, warum wir auch im Rahmen dieser Kampagne gegen Repression am 12. Januar auf die Straße gehen wollen.
Was sind eure Hauptkritikpunkte?
Ja, die Punkte, die der Innenminister angeführt hat. Also einmal geht es ja um die Umsetzung die Anwendung des Bundestrojaners, so der Online-Durchsuchung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht auch um die drohende 14-tägige Ingewahrsamnahme von Gefährderinnen oder die sogenannte Unendlichkeitshaft. Das könnte theoretisch auch verlängert werden, wenn die Polizei Menschen als gefährlich einschätzt, könnten die weggeschlossen werden, weit, weit länger, als das bisher der Fall war. Das ist ein großes Problem. Und hinzu kommt die Idee, eine Schleierfahndungszone 30 Kilometer von der Grenze einzuführen. Bisher kann die Bundespolizei im Prinzip an den Grenzen und um die Bahnhöfe herum in einem, ich meine, 5-Kilometer-Radius aktiv werden, verdachtsunabhängig. Und das hieße jetzt im Prinzip, dass am Oberrhein, naja, sozusagen bis nach Freiburg in die Innenstadt, vielleicht gibt es dann ja auch wie im Mittelalter so eine Stadtgrenze, wo man noch so rüberhüpfen kann, um in Sicherheit zu kommen. Aber es hieße eigentlich, dass das ganze bevölkerte Baden, also bis zum Schwarzwald hin, in einen willkürlichen Kontrollraum transformiert wird. Und das würden wir auf jeden Fall gerne, eigentlich würden wir uns wünschen, unsere Kritik bezieht sich natürlich auch aufs alte Polizeigesetz auch oder auf die letzte Novelle, wo es einen Haufen Punkte gibt, die kritisierenswürdig sind. Aber ja, wenn das jetzt noch so weitergeht, dann ist der Rechtsruck offenkundiger nicht zu bekommen. Das ist eine sehr bedrohliche, sehr freiheitsfeindliche Entwicklung.
Wen betrifft denn das alte Polizeigesetz und etwaige Verschärfung, nicht nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung?
Naja, betreffen tut es erstmal jeden. Die Mittel sind tatsächlich gegen jeden anwendbar und die Sache obliegt dann halt dem Polizeibeamten selber, ob man halt als Gefährderin eingestuft wird oder nicht. Und dieser Begriff, der ist sehr, sehr, sehr schwammig und da hat die Polizei jetzt schon die Möglichkeiten, eben Kontaktverbote zwischen GefährderInnen auszusprechen, elektronische Kontrolle der Aufenthaltsanordnung, also dass GefährderInnen nur an diesen Orten sich aufhalten dürfen. Sie können Hausarrest aussprechen. Und naja, ganz krass ist natürlich diese intelligente Videoüberwachung. Auch hier in Freiburg wird jetzt nochmal nach mehr Videoüberwachung gerufen. Und mit dieser intelligenten Videoüberwachung wird erstmal per se jeder, der von diesen Kameras erfasst wird, überprüft. Und ein Computer entscheidet dann, haben wir hier jemanden, der als gefährlich eingestuft wird oder nicht.
Und wie Tests zum Beispiel in Berlin in jüngster Zeit gezeigt haben, gibt es auch bei dieser intelligenten Videoüberwachung noch immer zahlreiche Fehler. Es werden also auch andere Leute als die Repressionsbehörden erwischen wollen mit diesen Kameras dann erwischt. Ihr habt schon den Rechtsruck angesprochen. Die Polizeigesetze werden ja jetzt in zahlreichen Bundesländern nach und nach verschärft. In welchem gesellschaftlichen Kontext stehen diese ganzen Verschärfungen der Polizeigesetze, eurer Meinung nach?
In einem ersten Schritt wird ja argumentiert mit Migrationsabwehr und mit Terrorbekämpfung. Letztlich ist es aber, sind es Maßnahmen, die nach und nach dann alle Menschen betreffen. Das ist sehr, sehr krass, was da passiert. Es sind natürlich sehr spektakuläre Forderungen und auch Maßnahmen, die da jetzt kommen. Beispielsweise ja der Einsatz von Explosivmitteln zum Beispiel. Da könnte man jetzt nach Frankreich gucken, wo das schon seit langer Zeit der Fall ist, wo das auch Standard ist, dass natürlich viel Tränengas, aber auch eben Granaten eingesetzt werden auf Demonstrationen gegen soziale Bewegungen, wirklich mit militärischer Gewalt vorgegangen wird. Diesen Zustand haben wir nur sehr vereinzelt hier, aber das ist die Tendenz. Also das ist, finde ich, ein Ausdruck des Rechtsruck auch in der Politik, auch in der sich gemäßigt wollenden oder Politik der Mitte, dass man durch diese Überausstattung und die Militarisierung der Polizeien sehr gefährliche Lagen schafft. In den letzten Wochen in Frankreich sind viele, viele Leute, haben Augen verloren wegen neuen Waffen, haben Hände verloren wegen diesen Granaten und letzten Endes, dass jetzt Regierungen in den verschiedenen Bundesländern in Deutschland das normalisieren wollen, wäre jetzt für mich ein Beispiel, wo ich denke, ja, was würde denn die AfD oder was würden Rechtsradikale anders wollen als das? Da wird ja die Politik, die dann teilweise auch von der CDU oder so kritisiert wird, die autoritär ist, die gewaltsam ist, die Überwachung, Kontrolle und polizeiliche Gewalt auf der Straße fördert, die wird ja im Prinzip vorweggenommen. Da kann man ja gar nichts mehr oben draufsetzen irgendwann.
In anderen Bundesländern gab es massive Proteste gegen die Verschärfung der Polizeigesetze. In anderen Bundesländern, auch wie in Bayern, sind auch die Grünen an diesen Protesten beteiligt. Hierzulande sind die Grünen die stärkste Regierungspartei. Setzt ihr Hoffnung in die Grünen, dass sie bei weiteren Verschärfungen sagen würden, nicht mit uns?
Also ich setze auf jeden Fall keine Hoffnung in die Grünen, vor allem nicht hier in Baden-Württemberg.
Vielleicht muss einschränkend gesagt werden, bisher war für die neue Polizeigesetznovelle die Grünen-Fraktion oder waren die Grünen im Land da schon doch eher kritisch. Andererseits muss man halt auch sagen, ja, vor 14 Monaten habt ihr neben Bayern das schärfste Polizeigesetz ever hier durchgewunken und mit ausgearbeitet und gefordert und durchgesetzt. Von dem her kann ich diese Partei nicht so richtig ernst nehmen und würde mir natürlich hoffen, dass auch aus diesen Spektren sich Menschen da weiter kritisch positionieren und auch diese neue Novelle auf gar keinen Fall durchkommt. Ich glaube nicht, dass es dank denen sein wird.
Dass es damals, anders als in anderen Bundesländern, keine Proteste gab, ist es auch Ausdruck der Schwäche der außerparlamentarischen Linken in Baden-Württemberg?
Zeigt sich dadurch ein bisschen, klar.
Die Demonstration wird schon von einigen Gruppen jetzt unterstützt, hauptsächlich aus dem autonomen Spektrum, aber auch die Linkspartei und die Humanistische Union unterstützen die Demonstration. Bei diesem Thema hätte die Demonstration nicht noch einen viel breiteren Unterstützerinnenkreis verdient?
Es wäre sehr wünschenswert, wenn mehr Leute sich da den Arsch hochkriegen, um zu protestieren gegen diese Entwicklung. Ich denke, wir stehen hier sehr am Anfang. Leider gab es keine großen Proteste in den letzten Jahren. Du hast sicher recht, es gibt hier eine schwache außerparlamentarische Opposition, aber diesmal haben sich halt eben auch, du hast die Linkspartei erwähnt, die Grüne Alternative unterstützt die Demonstrationen. Es gab auch Feedback vom Komitee für Grundrechte. Es hat jetzt Jutta Ditfurth teilt das in ihren sozialen Medien. Es gibt ja so einige Leute, die jetzt nicht aus dem radikalsten Spektrum kommen, die sich da jetzt auch artikulieren. Und letzten Endes, denke ich, haben wir da nicht so viel zu verlieren. Es gibt jetzt einen Aufruf und eine Mobilisierung für die Demonstrationen in Freiburg. Möglicherweise ist das aber auch ein Anfang für weitere Proteste. So ist zu hoffen. Letzten Endes ist es die erste Aktion, die überhaupt sich richtet gegen die Novelle der Polizeigesetze in Baden-Württemberg. Und es ist zu hoffen, dass sich viele, viele Gruppen und Zusammenhänge und Organisationen einklinken werden auf unserer Demonstration, aber auch in den kommenden Wochen und Monaten.
Dann abschließend nochmal ein Aufruf von euch, nochmal zusammengefasst, warum am Samstag, den 12. Januar auf die Straße gegen neue Polizeigesetze, neue und alte Polizeigesetze?
Na, einmal um klar gegen diesen Rechtsruck in der Gesellschaft zu demonstrieren, aber auch eben ein Zeichen zu setzen, dass wir eben nicht unter Überwachung oder einer totalen Überwachung leben wollen. Wir wollen unseren Widerstand dagegen auch nicht kriminalisieren lassen und finden eben auch diesen Begriff der GefährderInnen sehr, sehr gefährlich, weil das einfach jeden von uns sehr schnell treffen kann. Und lass uns dann halt im Umkehrschluss zeigen, dass wir eben alle GefährderInnen sind. Und 17 Uhr, Platz der Alten Synagoge am Samstag, den 12.01.
Außer Kontrolle gegen neue Polizeigesetze. Demonstration am Samstag, den 12. Januar in Freiburg. Los geht's, wie gehört, um 17 Uhr am Platz der Alten Synagoge.
Ich bin gerade eingetrudelt mit dem Zug, das heißt Nahverkehr. Und beim Nahverkehr tut sich ja einiges. Da gibt es unter anderem den Baden-Württemberg-Tarif, den neuen. Und Kretschmann will zum Thema Nahverkehr die Nahverkehrsabgabe prüfen. Was dahinter steckt, dazu gleich hier mehr von Matthias Lieb, VCD Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, grüß Gott nach Freiburg.
Was ist denn da genau geplant? Das heißt, eine Nahverkehrsabgabe hört sich erstmal sowas Ähnliches an wie eine Nahverkehrssteuer, sprich, die wollen einfach mehr Geld von uns und dafür gibt es dann als Gegenleistung was, beziehungsweise was steckt dahinter? Was hat der Ministerpräsident denn da vor?
Ja, die Begrifflichkeit Nahverkehrsabgabe ist sicherlich nicht ganz glücklich. Da wird man sicherlich auch noch schönere Begriffe finden können, aber letztendlich geht es darum, ähnlich wie bei Konus im Schwarzwald, dass man, wenn man dort den Schwarzwald besucht, dort übernachtet, kann man dort öffentliche Verkehrsmittel ohne Aufpreis nutzen. Wenn man eine Kombikarte hat, zum Beispiel um ins Theater zu gehen oder die Messe zu besuchen, hat man auch schon die Fahrkarte für Bus und Bahn dabei. Und nichts anderes ist diese Nahverkehrsabgabe. Hier ist speziell auf Stuttgart bezogen. Wer in die Stadt fahren möchte, kann dies tun, wenn er eine Fahrkarte für Bus und Bahn hat. Also quasi ist der Eintritt in die Stadt halt zwar für alle möglich, aber man muss halt eine gültige Fahrkarte haben.
Was heißt das nochmal, gültige Fahrkarte und Eintritt in die Stadt? Ich meine, wenn ich eine gültige Fahrkarte habe, dann steige ich in den Bus ein und habe dann sowieso Eintritt in die Stadt.
Genau, heute kann ich aber mit dem Auto auch in die Stadt fahren, ohne dass ich eine Fahrkarte für Bus und Bahn habe. Und die Idee ist jetzt eben, dass jeder, der in die Stadt fahren möchte, halt in dem Falle dann zwanghaft diese Abgabe halt zu entrichten hat, dass er auch alternativ mit Bus und Bahn fahren könnte. Das heißt, es liegt dann in der Entscheidung des Einzelnen, ob er es trotzdem mit dem Auto fährt oder ob er, weil er es ja schon bezahlt hat, dann mit Bus und Bahn fährt. Wir sind jetzt an einer Stufe, wo derzeit die Städte, auch wenn sie sowas machen wollten, es gar nicht können, weil sie gar nicht die rechtlichen Rahmenbedingungen haben. Und es geht jetzt in dieser ersten Stufe zunächst mal darum, dass man prüft, ob man den Kommunen die Möglichkeit eröffnen kann, solche Dinge überhaupt zu planen und umzusetzen. Wie das dann konkret aussieht, das sind ja dann noch Details, soweit sind wir ja noch gar nicht.
Dann danke ich Matthias Lieb für diese Informationen. Matthias Lieb vom VCD Stuttgart Baden-Württemberg. Ich danke mal für die Informationen. Merci.
Ja.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 10. Januar 2019, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg, durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.